Du unterstellst in deinem Artikel ja dem Abriss von leerstehenden Häusern auch eine politische Motivation. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was du mit dieser Abrisspolitik eigentlich meinst?
Ich meine damit, dass Häuser leer stehen, meistens über viele Jahre und dass sie abgerissen werden. Ich glaube, das Wort erklärt sich ein bisschen von selbst. Dann meistens, wenn das Haus ein paar Jahre leer steht, ist es kaputt, dann wachsen Birken aus dem Dach, dann werden Scheiben eingeschmissen, dann brennt es mal, vielleicht fällt ein Stück Fassade runter und dann heißt es plötzlich, jetzt muss es ganz schnell gehen, jetzt muss es abgerissen werden und dann gibt es Sachzwänge, dann muss gehandelt werden angeblich, so, dann wird gehandelt und dann muss die Stadt das erlauben und sie tut es dann auch. Deswegen ist es eine politische Entscheidung, also die Stadt entscheidet sich ja politisch aktiv, dann diese Genehmigung zu geben. Und sie entscheidet sich politisch, es zu akzeptieren, dass Häuser jahrelang leer stehen. Das müsste sie nicht. Also sie hätte die Möglichkeit, anders zu handeln, sie tut es nicht. Und deswegen ist es eine Abrisspolitik. Es ist eine sehr hallische Politik. Es ist in anderen Städten ist es nicht so. Geht seit, würde ich sagen, seit 30 Jahren, seit der Wende. Und genau genommen geht es sogar vor der Wende, dann ging es auch schon los. Und was mich bewogen hat zu schreiben, ist, dass es mich wirklich schockiert hat, dass es immer noch passiert. Also ich hatte gehofft, wie vielleicht andere Hallenserinnen und Hallenser auch, dass es vorbei ist. Aber das kann man nur glauben, wenn man in der Innenstadt ist. Wenn man mal nach Halle-Neustadt fährt oder auch in die Silberhöhe, dann sieht es dort ungefähr so aus wie in der Innenstadt vor 20 Jahren, dass ganz viele Häuser leer stehen und ja verfallen, abgerissen werden. Da gab es mal ein berühmtes Graffiti in den 90ern, das war so ein roter Punkt. Und daneben steht leer und verfällt. Und irgendwann stand auch noch drunter Leerstand besetzen. Und das, was in der Innenstadt passiert, das passiert jetzt in den Randbezirken, in den Neubaugebieten. Viel größer. Ich will keine Zahlen nennen, aber es betrifft sehr, sehr viele Wohnungen. Ich finde es ein Skandal, dass es überhaupt nicht thematisiert wird. Dass es eigentlich kein Bewusstsein in der Stadt gibt. Im Stadtrat wird nicht darüber gesprochen, in der Zeitung sowieso nicht. Selbst in linken alternativen Medien ist es kaum Thema. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass einfach diejenigen, die Entscheidungen in der Stadt treffen und die auch irgendwie zum kulturellen und medialen Leben beitragen, die sind einfach ganz selten in Halle-Neustadt und in der Silberhöhe. Das ist einfach Teil dieser hallischen Geschichte. Ja, ich finde das falsch und deswegen habe ich da ein bisschen recherchiert und diesen Artikel geschrieben.
Wen würdest du denn in der Verantwortung denn ziehen? Also wer ist deiner Meinung nach Hauptakteur in dieser Abrisspolitik und wer könnte vielleicht auch was dagegen tun?
Ja, ich denke, der Stadtrat ist in der Hauptverantwortung. Dem Stadtrat unterstehen die verschiedenen Stadtverwaltungen und der Stadtrat ist demokratisch von den Hallenserinnen und Hallensern gewählt und müsste in deren Interesse handeln. Und der kann Beschlüsse fassen und die Verwaltung anweisen, bestimmte Politiken umzusetzen. So, und das hat er nicht gemacht. Es wäre möglich, dass der Stadtrat sagt, wir machen keinen Abriss mehr. Der Stadtrat könnte sagen, wir haben jetzt eine Wohnungsnot in Halle, beziehungsweise wir sehen sie kommen. Wir machen jetzt ein Gesetz, einen Beschluss. Wir vermeiden jede weitere Abrissgenehmigung. Wir versuchen, jedem Abriss so viel Steine in den Weg zu legen, wie es geht. Wir versuchen, die Umwandlung von bezahlbaren Wohnungen, die es in Halle ja zum Glück noch gibt, in teure Luxuswohnungen oder auch nur teure Wohnungen zu verhindern. Wenn es einen Beschluss gäbe, dann könnten die Verwaltungen der Stadt einfach diese Genehmigung nicht geben. Und das würde das Marktgeschehen sofort verändern, weil sozusagen, wenn ich als Investorin und Investor weiß, das bringt nichts, ich spekuliere hier auf ein Ereignis, das nie eintreten wird, dann lasse ich es halt. Ja, dann verkaufe ich eben das Haus oder ich höre auf, es zu entmieten. Ich muss mich doch nochmal korrigieren, es gab tatsächlich einen ganz kurzen Moment oder ein paar Jahre, wo es mal so einen Anfang von einer Diskussion gab, das ist auch schon eine Weile her, also auch eher schon so 7, 8 Jahre und da kann ich mich noch erinnern, hat jemand von der CDU im Stadtrat gemeint, das regelt der Markt. Ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, was sonst vielleicht noch der Stadtrat gesagt hat. Ich habe es nicht vernommen, dass da viel gesagt worden ist, aber das ist, glaube ich, die Standardantwort, die man zu hören kriegt, wenn man nachfragen würde. Das regelt der Markt. Die Stadt kann nicht eingreifen, die Stadt soll nicht eingreifen. Und das ist gelogen. Also der Markt regelt es nicht. Und es ist der demokratische Auftrag des Stadtrates, wenn es der Markt nicht regelt, einzugreifen mit Ordnungspolitik, mit Fiskalpolitik. Meines Erachtens wäre es notwendig, so viel Wohnraum wie möglich dem Markt wegzunehmen und gleichzeitig den Markt so stark zu regulieren, wie es geht, weil je mehr der Markt liberalisiert wird, desto mehr kommt der Mietenwahnsinn. Also das zeigt sich in Städten weltweit, nicht nur in Deutschland. Was mich immer überrascht ist bei Halle, dass es einen rot-rot-grün dominierten Stadtrat gibt und das seit, wie gesagt, 3 Jahrzehnten. Wenn ich mir diese Abrisspolitik angucke, dann frage ich mich, welcher Stadtrat eigentlich die Politik für die Stadt macht. Also ich denke, eine CDU-FDP-Regierung hätte das nicht viel schlimmer machen können in den letzten 3 Jahrzehnten. Also wer in Halle lebt, kennt es am Riebeckplatz, die Wohnhäuser am Steg, die Wohnhäuser in der Südstadt, in der Silberhöhe, in Halle-Neustadt. Es sind, würde ich sagen, hunderte nicht, aber dutzende Neubaublocks, die abgerissen worden sind mit tausenden von Wohnungen. Und das ist so irgendwie völlig logisch, wenn man einen Kapitalismus hat, es gibt ein Angebot und es gibt eine Nachfrage und man verknappt das Angebot, ja, dann wird das verbleibende Angebot wohl teurer werden. Wenn dazu noch die Nachfrage steigt, und das tut sie, weil Leute nach Halle ziehen, unter anderem, weil sie verdrängt werden in anderen Städten, dann steigt die Nachfrage noch mehr. Was wird also passieren? Der Mietpreis wird steigen, es wird teurer werden. Und wenn ich dann als Stadt sage, ich mache nichts und ich gucke zu, wie Wohnraum zerstört wird, wie Häuser abgerissen werden. Ich mache es sogar noch aktiv, wie am Riebeckplatz und an den Steghochhäusern, und mache auch noch eine Stadtpolitik, wo ich sage, das wäre irgendwie gut, weil uns gefallen die nicht, wir reißen jetzt eben weg. Dann tue ich doch genau das Gegenteil von dem, was ich mit meinem demokratischen Auftrag tun sollte. Weil wenn man jetzt Leute in Halle fragen würde, würde doch fast kein Mieter sagen, ich wünsche mir, dass ich mehr Miete zahlen muss. Und das ist der demokratische Auftrag. Aber die Stadt hat wirklich das Gegenteil gemacht. Es hätte überhaupt keine Notwendigkeit gegeben, zum Beispiel die Steghochhäuser abzureißen. Das war vollkommen überflüssig und bei den anderen auch. Was die gemacht haben, diese Hochhäuser, ist, den Mietpreis runterzudrücken in ganz Halle, weil es gab diesen demografischen Wandel mit einem Wegzug aus Halle und dann stand viel leer. Und dann hieß es, das wäre ein Problem, dieser Leerstand. Aber das Problem war der Leerstand hauptsächlich für die Immobilienlobby. Wenn ich selber spekuliere und mir ein Haus kaufe, dann will ich, dass der Preis steigt. Ich will, dass die Miete steigt. Ich will, dass der Verkaufspreis von meiner Immobilie steigt. Wenn aber ein großer Teil von Wohnungen in Plattenbauten leer steht und die sind auch noch bezugsfertig, das heißt, da könnte jederzeit jemand einziehen, dann hält das dauerhaft den Mietpreis unten. Und das ist gut. Das war einfach gut, dass es in Halle so war. Und ist aber ständig beklagt worden vom Stadtrat. Der Stadtrat hat einfach nicht die kollektive Intelligenz gehabt, zu sagen, wir haben hier zum ersten Mal in der hallischen Geschichte, ich glaube, es ist nicht übertrieben, ich glaube, das erste Mal wirklich, seitdem Halle existiert, dass es einen Überfluss an Wohnungen gibt. Und stattdessen hat der Stadtrat sich den Diskurs der Immobilienlobby zu eigen gemacht und das als Problem geframed, um es mal wissenschaftlich zu sagen. Und das ist einfach ein völliger Irrsinn, dass das passiert ist. Aus diesem Denken heraus, dass Leerstand ein Problem wäre, ist der Stadtrat und die Stadtverwaltung, die die Genehmigung erteilt, zu dieser antidemokratischen Politik gekommen, massenhaft abzureißen.
Du hast ja jetzt gerade auch schon sehr viel gesagt, dass dieser Abriss vom Leerstand eigentlich überhaupt nicht zu rechtfertigen ist oder überhaupt keinen Grund hat. Gerechtfertigt wird es ja aber oft mit eben hohen Instandhaltungs- und auch Renovierungskosten. Was kannst du denn da entgegensetzen? Was für Pläne gibt es, um gegen Leerstand vorzugehen? Was würdest du vorschlagen?
Also was ich vorschlagen würde, wäre ein Gesetz wie in Berlin, das heißt Zweckentfremdungsverbot. Das hat in Berlin auch der rot-rot-grüne Senat nicht ganz von alleine gemacht. Das hat er gemacht, nachdem sich die Mieterinnen organisiert haben. Dem es sehr viele Gruppen von Mieterinnen gibt, die haben sich erst nach den Vermietern, bei denen sie wohnen, organisiert. Also Genossenschaft so und so und Genossenschaft so und so haben sich jeweils. Die haben sich da zusammengeschlossen zum berlinweiten Bündnis. Die Dachorganisation ist jetzt das Bündnis gegen Mietenwahnsinn. Und parallel dazu gibt es noch Deutsche Wohnen enteignen. Und die haben über Jahre hinweg den Druck aufrechterhalten auf vor allen Dingen die SPD und die Linkspartei und ein bisschen auch auf die Grünen und haben gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann wählen wir euch nicht und dann machen wir richtig Stunk. Und haben natürlich andersrum auch irgendwie klar gemacht, wenn ihr das macht, dann stehen wir irgendwie auch hinter euch, wählen euch und helfen euch vielleicht beim nächsten Wahlkampf. Das hat lange, lange gedauert. Und sie haben dann den großen Erfolg gehabt, dass tatsächlich der Berliner Senat gesagt hat, okay, wir müssen das machen, das geht nicht weiter mit diesem Mietenwahnsinn, wie es geht. Wir machen dieses Zweckentfremdungsverbot. So, und da stand drinne oder steht immer noch drin, es ist noch wirksam, 3 Monate darf eine Wohnung leer stehen. Eine Wohnung. Wir reden hier nicht mal von einem Haus, ja. Ein Haus darf schon gar nicht leer stehen. Selbst eine Wohnung nicht. Und nach 3 Monaten kann jede Nachbarin in diesem Haus anonym eine E-Mail schreiben an die Bezirksverwaltung und kann schreiben, hier steht die Wohnung leer, das ist illegal, bitte tut was. So, und wenn das 2, 3 Nachbarinnen machen, was durchaus einige machen, dann droht der Bezirk mit sehr hohen Strafen. Jeder Immobilienbesitzer überlegt sich 3-mal, ob er die Strafe riskiert oder ob er nicht lieber schnell die Wohnung vermietet. Und ich habe es selber gesehen, die Wohnung wird vermietet. Plötzlich gibt es einen Termin, plötzlich wohnt jemand drin und dann geht alles ganz schnell. So. Und das könnte die Stadt Halle machen. Das könnte sie machen. Sie könnte das erstmal sagen, dass sie das will, dass es mehr Wohnraum gibt. Und dann könnte sie gucken, ob sie so ein Gesetz machen kann, das den Leerstand verbietet. Was sie auch machen kann, ist, sie könnte aufhören, Abrissgenehmigungen zu erteilen. Und sie könnte auch es verbieten, Wohnungen zu privatisieren in Eigentumswohnungen. Auch das ist in Berlin reguliert. Also ich glaube, dass sind eine ganze Reihe von Gesetzen und von Beschlüssen, die nötig wären und die möglich sind. Also Berlin hat es vorgemacht. Ein paar davon sind wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil Berlin ist ein Bundesland und Halle ist bloß eine Stadt, das stimmt schon. Aber allein die Willensbekundung wäre, glaube ich, schon viel. Und selbst die gibt es nicht, die müsste es erstmal geben. Ich glaube, die Häuser, die jetzt leer stehen und noch gut sind, die können zum Beispiel relativ schnell gerettet werden, beziehungsweise relativ schnell wieder mit Menschen bewohnt werden. Die Häuser, die schon sehr runtergekommen sind, wie zum Beispiel dieses Haus auf meinem Block gegenüber von der Schwimmhalle Neustadt, da wird es natürlich schwierig, weil jetzt sehr viel Geld reingesteckt werden muss. Aber viele Häuser stehen ja leer und sind noch relativ gut in Schuss. Und ich glaube, da könnte die Stadt relativ schnell Druck aufbauen, dass die vermietet werden und nicht länger leer stehen. Und das ist einfach Naturgesetz. Wenn ein Haus leer steht, geht es kaputt. Das ist einfach so. Und dann, im Winter wird es nicht geheizt, dann kommt irgendwas Wasser rein durchs Dach, dann irgendwann schmeißt jemand die erste Scheibe ein. Dann, das ist einfach Naturgesetz. Also in Halle Neustadt kann man sich das wirklich gerade anschauen, wie die Häuser kaputt gehen. Das heißt, der allererste Schritt ist, dass die Stadt verhindert, dass irgendwie Häuser noch länger leer stehen oder leer gezogen werden. Das muss sofort aufhören.
Das Beste gegen Leerstand ist wahrscheinlich immer noch einfach, dass es keinen Leerstand gibt. Aber das am immobilienfreundlichste. Ein Beispiel, was mir da jetzt auch in den Sinn gekommen ist, wenn du von Leerstand sprichst, der irgendwie lange schon besteht und vielleicht auch sehr kaputt ist, deswegen sind auch irgendwie die Scheiben in Halle Neustadt, bis auf die eine, die jetzt so krass saniert ist, sind die ja auch sehr kaputt, es gibt Ratten da drinne und ja, wahrscheinlich auch unglaublich teuer und schwierig wieder so herzurichten, wie das, was sie einmal waren. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es komplizierter ist. Was weißt du denn darüber, was kann man denn dagegen tun?
Also ich glaube, wir sollten erstmal wütend sein auf diese Stadt, die uns oder die den Hallenserinnen und Hallensern das eingebrockt hat, weil es wäre so einfach gewesen, die Häuser zu sichern. Ja, es wäre so einfach gewesen, die einfach nur unten zuzumauern wenigstens. Ich finde, man müsste erstmal drüber reden, wer ist dafür verantwortlich, und ich finde, es müssen auch ein paar Köpfe rollen politisch, weil diejenigen, die das zu verantworten haben, sind daran schuld, dass es jetzt eine Wohnungsnot gibt in Halle und dass die Mieten so teuer geworden sind. Es wäre richtig, auch mal zu gucken, wer die Verantwortung trägt und auch die Leute mal zur Verantwortung zu ziehen, weil ich finde, es ist kriminell, gute Häuser kaputt gehen zu lassen, einfach so. Jetzt sind sie kaputt. Es gibt Millionen Flüchtlinge, ist nicht übertrieben. Es gibt Millionen Flüchtlinge aus allen Himmelsrichtungen, die dringend ein Dach über dem Kopf brauchen, von denen viele jedes Recht der Welt haben, um Asyl anzuklopfen in Europa, in Westeuropa, in Deutschland. Und wir müssen denen irgendwie eine Wohnung geben. Und es gibt keine. So. Völlig klar, dass Leute Angst haben, wenn so viele Flüchtlinge kommen. Ich habe das selber in Halle Neustadt vor kurzem erlebt. Da haben Leute sehr gereizt reagiert auf das Thema. Wenn es keine Wohnung gibt und ganz viele Flüchtlinge kommen und ich selbst bin auch in einem prekären Mietverhältnis, dann habe ich erstmal Angst. Das ist irgendwie völlig logisch. Was die Stadt jetzt tun muss, wäre, sich hinzustellen und sehr laut mit sehr viel Selbstvertrauen auch wirklich auf den Tisch zu hauen medial und zu sagen, wir in Halle haben ein paar tausend Wohnungen, wir brauchen dafür einen Millionenbetrag. Also ich würde so schätzen, irgendwas zwischen 10 und 100 Millionen vielleicht. Wir wollen jetzt dieses Geld von der Bundesregierung und dann nehmen wir tausende Flüchtlinge auf. Das machen wir gerne, weil wir eine freundliche Stadt sind, weil wir Geflüchtete aufnehmen wollen, weil wir es auch schade finden, dass die Häuser leer stehen. Das wäre eine Möglichkeit und das kann und müsste der Stadtrat von Halle jetzt tun. Und dann würde natürlich die Bundesregierung sagen, bei euch piept's wohl, ihr kriegt das Geld nicht. Und dann müsste eine hallische Stadtpolitik, die eine gute Politik macht, insistieren und müsste hartnäckig bleiben. Man müsste immer weiter sagen, wir haben den Wohnraum, wir brauchen das Geld, wir können die Geflüchteten aufnehmen. So. Und dann möchte ich mal die Bundesregierung sehen, die dauerhaft sagt, wir haben im gesamten Land nicht genug Wohnungen für Geflüchtete und den Hallensern können wir kein Geld geben, damit sie die Neubaublocks renovieren. Das möchte ich mal sehen. Ich glaube, es würde nicht passieren. Und ich glaube, da wäre eine Möglichkeit da. Also ich meine, es wird gerade Geld ausgeschüttet für die Bundeswehr. Wir haben es alle gesehen, gelesen. Ich bin schockiert davon, andere vielleicht nicht. Aber wie man dazu auch steht, es ist gerade unendlich viel Geld da, was die Bundeswehr angeht. Und es ist auch gerade viel mehr Geld da für Geflüchtete als in den letzten, ja, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren vielleicht. Ja, es wäre die Aufgabe von der Stadt zu sagen, wir wollen was davon haben, wir brauchen was davon. Weil ich glaube, alleine wird das Halle nicht schaffen.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Wir haben jetzt viel über Halle Neustadt, die Silberhöhe, über vor allem Platten gesprochen. Ich würde aber nicht sagen, dass es das Problem mit der Wohnungsnot trotz leerstehenden Wohnungen nicht auch in der Innenstadt gibt. Wenngleich da vielleicht auch in viel, viel, viel kleinerem Maße. Da ist, glaube ich, dieser Run, wie du ja vorhin auch schon angedeutet hast, irgendwie schon ein bisschen vorbei. Es wird nicht mehr so viel abgerissen, sondern vielleicht dann eher kernsaniert. In den Platten ist es aber eben noch nicht so. Und es hat vor allem damit zu tun, dass nach der Wende die Platten symbolisch abgewertet wurden und das so stigmatisiert wurde, dass dort nur noch die Leute wohnen würden, die zu wenig Geld hätten, um sich woanders das leisten zu können. Was denkst du denn, könnte man tun, um vielleicht diese Plattenbauten wieder aufzuwerten, oder bräuchte es das überhaupt? Meinst du, es würde auch reichen, die einfach wieder schick zu sanieren, dann würden auch genug Leute hinziehen?
Ja, da bin ich tatsächlich in so einem Artikel drauf eingegangen und habe auch ein bisschen recherchiert und mir ein bisschen Gedanken gemacht, dass es halt so eine symbolische Abwertung gibt von Halle Neustadt. Also von den Plattenbauten überhaupt, also das Westdeutschland und Ostdeutschland, überall sind die Plattenbauten sehr abgewertet. Ich habe das Gefühl, es ist auch eine sehr deutsche Geschichte. So in anderen Ländern, ich finde nicht, dass es da so ist. Also ich finde nicht, dass eine Platte so einen schlechten Ruf hat in, was weiß ich, Tschechien, Polen, Frankreich, irgendwo. Und dann gibt es nochmal obendrauf eine Abwertung von speziell Halle Neustadt. Ich glaube, da müsste wirklich auf dieser symbolischen und kulturellen Ebene was passieren. Ich meine, es gab ja diese Versuche, was heißt Versuche, es gab sehr schöne Kunstprojekte von Leuten von der Burg. Die haben speziell auch in der Platte, Korax ja auch oft darüber berichtet, ich glaube in der ersten Platte, die jetzt Luxus saniert ist. Die haben dort Kunstausstellungen gemacht, Vernissagen, auch Projekte, die Leute eingebunden haben. Es gab einen Stadtführer von Halle Neustadt, also neueren, auch von der Burg. Von Korax gab es viele Projekte, wo auch Leute gefragt worden sind in Halle Neustadt und ein bisschen integriert worden sind. Ich glaube, es sind ganz positive Sachen, die da passiert sind. Und die zeigen ja, dass es da ein Bedürfnis gibt und Versuch in Halle, sich irgendwie ja zur Wehr zu setzen. Also zu sagen, wir wohnen hier und wir finden nicht, dass hier alles furchtbar ist. Und das ist, finde ich, durchaus das Stereotyp. Also in anderen Teilen von Deutschland, wenn man Leute fragt, die nichts wissen von Halle, am besten Leute, die noch nie da waren, ja, dann sagt man Halle Neustadt. Dann kann man so ein paar Häkchen machen, kriegt so ein paar Stereotype hingehoben. Also so einen Gegendiskurs zu schaffen und ein Gegennarrativ ist, glaube ich, total wichtig. Das gibt es ja auch schon ein bisschen. Es ist halt zu schwach. Also ich finde nicht, dass es ausreicht. In dem Fall bei Halle Neustadt heißt es eben auch, über den Sozialismus in Neustadt zu reden. Inwiefern ist der Staatssozialismus präsent? Inwiefern ist er irgendwie Teil von dieser Stadt? Und inwiefern muss man ihn vielleicht auch oder sollte ihn auch irgendwie akzeptieren als Teil des historischen Gedächtnisses von Halle Neustadt, ja? Ganz viel ist weg. Also ganz viele Statuen sind weg. Diese Bronzestatuen, die überall rumstanden mit Diskuswerfern und nackten Männern, nackten Frauen und auch mit Friedenstauben. Und was die DDR so an Alltagskunst hatte, was wirklich viel war. Ich glaube, das wissen auch nur die Älteren noch. Da gibt es, glaube ich, auch kaum Bewusstsein, dass es wirklich viel Kunst im öffentlichen Raum gab. Und die ist fast überall weg, also in allen Städten in Ostdeutschland. Da müsste man, glaube ich, Menschen über 50 fragen. Und ich finde, die Neubaugebiete sind wirklich trostlos geworden ohne diese Kunst im Alltag. Also wenn ich mir historische Fotos angucke aus den 80ern, 70ern, 60ern, ich finde, die sehen schöner aus. Ja, also man hat dann wenigstens so ein Betonpony, das da unten rumsteht, oder so eine Bronzeplastik oder irgendwie ein Park und ein funktionierender Springbrunnen, der schön ist. Und dahinter stehen halt die Platten. Ich finde, das macht einen ganz anderen Eindruck, als wenn die ganze Kunst weg ist, unten ist alles voll mit Autos, dann ist da ein Supermarkt und dann ist da die Platte. Das sieht ganz anders aus und wirkt ganz anders. Okay, auf der symbolischen Ebene ist genau dieses sozialistische Erbe der Grund, warum es ein sehr langfristiges Bestreben gibt, in Halle Neustadt abzureißen, warum schon abgerissen worden ist und warum diese Kunst weggekommen ist. Neustadt war einfach die Vorzeigestadt. Die DDR hat ihre Staatsgäste, zum Beispiel Fidel Castro, als er die DDR besucht hat, unter anderem nach Halle Neustadt gefahren, hat ihn dann mit dem Auto rumgefahren und ihm sozusagen die Vorzeigestadt gezeigt. Guck mal, wir haben hier so eine Stadt hingestellt, hier hat jeder eine ordentliche Wohnung und jeder hat eine gute Kaufhalle und irgendwie so. Also ich bin überzeugt, dass das der Grund ist, warum es so ein negatives Image von Halle Neustadt gibt, weil alle politischen Kräfte und Personen, die eine ganz tiefe Aversion gegen die DDR haben und sie wirklich hassen, sich auch städtebaulich positionieren. Seit eben Anfang der 90er sagen, wir müssen auch Entkommunisierung oder eine Ent-DDR-isierung in den Städten machen. Nur als Beispiel, es gab in Berlin tatsächlich jahrzehntelange Diskussion, den Fernsehturm abzureißen. Ich finde das völlig irre, aber die gab's, er steht noch. Aber das muss man sich vor Augen führen. Also, und denke, es wäre nötig, über dieses Erbe des Sozialismus zu sprechen in Neustadt, es irgendwie kritisch zu betrachten, aber auch irgendwie anzuerkennen. Weil ich finde, man muss einfach anerkennen, es gab eine Wohnungsnot und die DDR hat diese Stadt dahingestellt, um was zu tun gegen die Wohnungsnot. Und er hat sehr vielen Menschen ein gutes Zuhause gegeben. Und ich finde, das muss man irgendwie auch anerkennen. Man müsste auch anerkennen, dass Neustadt eine gute Satellitenstadt gewesen ist. Also ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber ich glaube, jeder kennt Satellitenstädte aus Süd- und Westeuropa. In Frankreich zum Beispiel sehen die, finde ich jetzt sehr subjektiv, aber ich finde, die sehen furchtbar aus. In vielen Satellitenstädten ist es so, dass sie nicht funktionieren. Also das Einkaufen ist so weit weg vom Wohnen oder es gibt zu wenig Parks und so weiter. Oder die Schule ist zu weit weg und so weiter. Und das ist nicht der Fall. Neustadt hat eigentlich immer gut funktioniert. Es gab dann die verschiedenen Phasen, also die erste Bauphase war besser als die letzteren. Aber trotzdem hat Neustadt relativ gut funktioniert für eine Satellitenstadt. Und teilweise tut sie das heute immer noch, teilweise eben auch nicht mehr, weil eben schon so viel zurück und umgebaut worden ist. Aber auf einer symbolischen Ebene, glaube ich, kommt man nicht drum herum, sich mit der DDR zu beschäftigen und auch ein paar Erfolge der DDR anzuerkennen, sei es im Städtebau und der Bereitstellung von Wohnungen.
Ich finde es auch sehr gut, was du da angesprochen hast, mit dem auch kritischen Umgang der DDR, aber sie wenigstens aufzuarbeiten. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man da irgendwie eine Balance hält und nicht vergisst, dass es in der DDR nicht alles schlecht war, aber halt auch auf keinen Fall alles gut war. Du sprichst ja in dem Zusammenhang auch von einer ideologisch antikommunistischen Staatspolitik. Da könnten wir jetzt bestimmt auch nochmal mindestens eine weitere halbe Stunde drüber reden. Das will ich jetzt aber hier gar nicht mehr, sondern vielleicht den Bogen ein bisschen zurückspannen zu der konkreten Jetzt-Situation mit dem Abriss von Leerstand. Es gibt ja zum Beispiel in Berlin, das hast du ja auch oft schon angesprochen, neben diesem Verbot vom einfach rausschmeißen und abreißen von Häusern oder zumindest dieses sich erklären müssen, auch zum Beispiel einen Mietendeckel. Was ist denn das für ein Instrument und meinst du, das ist geeignet, um gegen steigende Mieten und Wohnungsnot vorzugehen?
Der Mietendeckel ist sehr, sehr geeignet, aber Vorsicht, den gibt es nicht mehr. Der ist letztes Jahr verboten worden vom Verfassungsgericht. Es gibt noch das Zweckentfremdungsverbot, wie gesagt, und es gibt noch die Mietpreisbremse. Die Bremse kann im Moment jedes Bundesland einführen in einem angespannten Wohnungsmarkt. Das hat Berlin als Bundesland getan und das funktioniert auch. Die Mietpreisbremse sagt, ich kann mir eine neue Wohnung mieten, dann unterschreibe ich den Mietvertrag, weil ich sowieso keine Wahl habe. Und dann kann ich danach zu einer Anwältin gehen und kann den Vertrag prüfen lassen. Und dann, also es geht alles online, es geht sehr schnell, dann guckt die Anwältin oder ich gucke selber nach, wie hoch ist die durchschnittliche Miete in dem Kiez, in dem ich wohne, der Mietspiegel. Und der Mietspiegel ist vielleicht 10 Euro und mein neuer Vertrag ist vielleicht, gibt die irrsinnigsten Angebote, 15, 20, 25 Euro für den Quadratmeter. Und dann kann ich klagen. Dann kann ich sagen, ich habe hier eine Wohnung, die darf 10% über dem Mietspiegel liegen, aber nicht mehr. Und das funktioniert, das hat Erfolg. Also tausende von Leuten haben ihre Miete runtergeklagt, beziehungsweise da, wo die Vermieterin das antizipieren, sind sie auch nicht so dreist und wissen schon, okay, das hat keinen Sinn, ich kann ja nicht 20 Euro nehmen, ich muss auf 11 runtergehen, was immer noch viel ist. Das ist ein Instrument auf Landesebene. Das könnte das Bundesland Sachsen-Anhalt machen und könnte sagen, okay, in Halle, in den und den Vierteln ist Wohnungsnot oder auch in ganz Halle. Wir machen die Mietpreisbremse für Halle. Formal, juristisch wäre das jederzeit möglich. Was noch viel besser wäre, wäre dieser Mietendeckel, den du angesprochen hast. Der hat faktisch einen Zustand der 80er Jahre versucht wiederherzustellen, dass es einfach eine gesetzliche fixierte Obergrenze gibt. Der hat gesagt, die Mieten werden eingefroren, sie dürfen gar nicht mehr steigen. Das ist sozusagen eine Ordnungspolitik, wo der Staat nicht in den Markt nicht mit Steuern eingreift und Anreizen, sondern wirklich sagt, ihr müsst es machen, sonst droht euch eine exorbitant hohe Geldstrafe. Das ist auch nur mittelmäßig durchgesetzt worden, als es das gab. Allein die Drohung hat ausgereicht, dass sich Immobilienbesitzer überlegt haben, vielleicht mache ich es lieber nicht. Vielleicht riskiere ich nicht die Strafe von 1 Million, bloß damit ich hier 50.000 mehr im Jahr habe von der Wohnung. Und das wäre tatsächlich ein Instrument, das ist 10-mal, 100-mal wirksamer noch wäre als die Bremse, die es derzeit gibt, weil das betrifft alle Wohnungen, auch die Bestandsmieten. Also auch Leute, die einen sehr schlechten Mietvertrag schon unterschrieben haben, wären davon betroffen und hätten eine niedrigere Miete. Also in Großstädten ist es, denke ich, die letzte Chance, um da überhaupt noch was zu retten. Und es müsste eine Mieterinnenbewegung geben, die deutschlandweit dafür kämpft, dass sowas kommt. Also es braucht diese Demos und die Wut und die Organisierung nicht nur in Berlin, sondern in vielen Städten in Deutschland. Ich war selbst bei der Demo in Berlin im letzten Jahr an dem Tag, sogar an dem Abend, als dieses Mietendeckelverbot kam. Es kam irgendwie früh im Radio und abends war spontan die Demo am Hermannplatz, wo wirklich sehr spontan geschätzt über 10.000 Leute gekommen sind, mit ganz wenig Vorbereitung. Leute sind wirklich gekommen, also sie mussten nicht erst hingezogen werden mit irgendwie Bühnenprogramm oder irgendwas. Also ich kann für mich selber sagen, das war die einzige Demo, wo ich in meinem ganzen Leben gewesen bin in Deutschland. Die meisten waren in Berlin, aber von allen Demos, wo ich war, wo Leute wirklich, wirklich wütend waren. Ich glaube, es hätte irgendeine Art von Eskalation gebraucht, damit irgendwie klar geworden wäre, das geht nicht. Es kann nicht das Bundesverfassungsgericht einfach sagen, das Interesse von einer kleinen Minderheit von Immobilienbesitzern ist wichtiger als das Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung, die eine Wohnung mieten muss. Ja, aber du hast gefragt, was passieren müsste. Ich glaube, es müsste wirklich einen breiten politischen Kampf geben für einen Mietendeckel, damit er wiederkommt und damit er als Bundesgesetz verankert wird. Die Mieterinnen in den Häusern müssen sich halt organisieren. Also so hat es in Berlin angefangen, dass die sich mit einer Telegram-Gruppe organisieren erstmal. Es geht am einfachsten. Sich mal treffen für einen Grillen oder ein Straßenfest oder irgendwas und anfangen, kollektiv zu agieren. Also wenn sie einen Brief kriegen mit Nebenkosten oder mit Mieterhöhungen, das heißt auch nur wenig, dass sie aufhören, individuell zu agieren und anfangen, sich zu treffen und miteinander zu reden. Wie ist das denn? Hast du auch diesen Brief bekommen? Was machen wir denn da? Das wäre der Schritt. Also so hat es in anderen Städten funktioniert und so, denke ich, würde es in Halle funktionieren.